Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Heute ist der 24. Juni, wir haben 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Wir wollen heute über zwei Themen sprechen. Einmal die Frage, wo wir uns gerade in Sachen Insolvenzwelle in Deutschland befinden. Und dann wollen wir uns eine britische Studie anschauen, die einen der Mechanismen beleuchtet, durch die auch in dieser Krise die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Lassen wir uns mal anfangen. Erst erwischte es die Restaurantkette Vapiano, dann die Kleidungsmarke Esprit. Bei der Lufthansa steht wieder eine Insolvenz in Eigenverantwortung im Raum, je nachdem, ob das Rettungspaket nun morgen durch die Anleger angenommen wird oder nicht. Und Galeria Karstadt Kaufhof hat letzte Woche einen dramatischen Kahlschlag bekannt gegeben. Gefühlt geht es aktuell immer häufiger, auch in Deutschland, um Corona-bedingte Insolvenzen. Dabei ist es ja aktuell gar nicht so ohne weiteres möglich zu sagen, wie viele Unternehmen in Deutschland zahlungsunfähig sind. Das liegt vor allem daran, dass der Staat die sogenannte Insolvenzantragspflicht fürs Erste bis zum 30. September ausgesetzt hat. Will sagen, bis zum 30. September müssen Unternehmen, die pleite bzw. überschuldet sind, das niemandem verraten, wenn sie nicht wollen. Fangen wir vielleicht mal an dem Punkt an. Warum, um Gottes Willen, macht der Staat das? Ist das nicht einfach ein Freifahrtsschein zur Insolvenzverschleppung?
Naja, es ist für viele im Augenblick wahnsinnig schwierig, überhaupt zu wissen, überleben sie oder überleben sie nicht. Die Hoffnung ist, dass man so eine Verzögerung des Insolvenzantrags ermöglicht, ist, dass ein kleines Geschäft, eine Bar sagen kann, eigentlich sind wir pleite, eigentlich haben wir nichts. Aber das ist ja nicht, weil wir jetzt hier strukturell ein Problem haben, weil wir auch nie wieder auf die Beine kommen, sondern es liegt einfach an den Maßnahmen. Wenn das Geschäft gar nicht offen sein darf, dann ist ja kein Wunder, dass ich hier keine Einnahmen habe. Und die Hoffnung ist ja, dass jetzt mit den Öffnungen das Geschäft wieder einigermaßen normalisiert, dass diese Unternehmen dann doch eine Chance zum Überleben haben. Also die Idee ist, der Staat gibt den kleinen Unternehmen, vor allem den kleinen Unternehmen, die Chance, jetzt wieder auf die Beine zu kommen und zwingt sie halt nicht, Insolvenz anzumelden. Das ist die eine Logik, klar. Die andere Logik ist auch, der Staat gibt doch jetzt auch viel Unterstützung, finanzielle Unterstützung auch den Unternehmen über direkte Transfers. Manche, die mittleren Unternehmen, können Verluste, die sie jetzt haben, gegen Gewinne im letzten Jahr gegenrechnen, um auch da wieder so ein bisschen auf die Beine zu kommen, also direkt Cash zu bekommen. Und die Hoffnung ist, dass dann doch viele Unternehmen, die jetzt eigentlich pleite wären, dann doch wieder auf die Füße kommen.
Aber es ist ja auch gleichzeitig so, diese Regeln rund um Insolvenzen, eben besonders die Verpflichtung mitzuteilen, wenn es finanziell vorbei ist, die gibt es ja nun auch nicht nur zum Spaß. Also da ist ja durchaus ein berechtigtes Interesse hinter. Welche Gefahren drohen da, wenn man solche Anträge quasi nach hinten drückt?
Ja, das Problem bei, wenn man Insolvenzen verschiebt, ist, dass man natürlich immer mehr Schulden aufbaut, dass man immer mehr von der Substanz lebt, dass man das, was man an Vermögenswerten auch hat, sei es beim Geschäften, Inventar, Dinge, die man dort eigentlich noch hatte, dass man die veräußert, um wieder an Geld zu kommen. Das heißt, wenn dann später eine Insolvenz eintreten sollte, dann sind weniger Vermögenswerte da. So dass die Gläubiger, also denen die Banken, aber auch Geschäftspartner, Zulieferer, die Forderungen gegenüber diesem Unternehmen haben, dass die dann nicht mehr oder noch schlechter eine Chance haben, wieder ihre Forderungen zurückzubekommen. Und das ist die Gefahr, also dass die Substanz der Unternehmen, das ist ein bisschen kalt ausgedrückt, also das, was an Vermögenswerten da ist, das immer geringer wird und das somit dann, wenn die Insolvenz eintritt, die umso schmerzvoller für alle wird.
Aber dann vor dem Hintergrund, wie sinnvoll ist das dann, was da gerade läuft? Ist das so rum zu rechtfertigen?
Ich denke, es ist zu rechtfertigen, denn wenn man die normale Logik einer Insolvenz nimmt, dann wäre wahrscheinlich so ziemlich jedes Restaurant, jedes kleine Geschäft, vielleicht auch jede Bäckerei im Augenblick schon insolvent und müssten diesen Antrag stellen. Und die Frage, die wir uns Ökonomen mal stellen, ist das, was jetzt bei den Unternehmen passiert, strukturell? Also ist es permanent? Kommen die überhaupt wieder auf die Beine? Oder ist es etwas Temporäres? Wegen dieser Maßnahmen, die jetzt eingetreten sind, dass viele Dinge geschlossen sein mussten, dass die Leute auch gar nicht konsumieren konnten. Und die Hoffnung ist, dass bei vielen es temporär ist, dass sie also wieder auf die Beine kommen. und dass sie überleben können. Und wenn dem so ist, dann ist es sinnvoll, diese Insolvenzpflicht oder den Antrag zu stellen, zu verzögern, weil wenn ein Unternehmen pleite wird, dann ist es natürlich ein riesiges Problem für alle. Dann geht es, wie gesagt, um so eine Kettenreaktion, das ist wie so ein Dominoeffekt. Wenn ein Unternehmen pleite geht, dann bekommen viele, die mit dem Unternehmen Geschäft gemacht haben, ihre Forderungen nicht. Das ist also die Gefahr und man kann es beschreiben als Prinzip Hoffnung. Ja, man sagt, wollen wir hoffen und beten, dass dann, wenn die Wirtschaft wieder hochfährt, diese Unternehmen dann doch irgendwie die Kurve bekommen, dass es nicht so schlimm kommt, dass eben keine Insolvenzwelle geben wird. Und das, was mich überrascht, ist, wenn man jetzt die Insolvenzen in diesem Jahr, in den ersten 5 Monaten oder ersten 6 Monaten sogar von 2020 vergleicht mit den ersten 5, 6 Monaten der Vorjahre, dann sieht man, dass die Anzahl der Insolvenzen, die gemeldet wurden, deutlich untergegangen ist. Jetzt sollte man sagen, das hätte mich eigentlich überraschen sollen, weil es gibt ja diese Verzögerung der Insolvenzanträge. Aber das zeigt auch, worauf wir uns gefasst machen müssen. Denn es ist völlig natürlich in einer Volkswirtschaft, in einer Marktwirtschaft, dass Geschäfte, dass Unternehmen pleite gehen, dass sie sagen, ich kann nicht überleben, das geht nicht, ich muss was anderes machen, ich schließe. Dass wir das jetzt noch nicht gesehen haben, heißt, wir müssen uns im zweiten Halbjahr nach diesem 30. September auf eine massive Insolvenzwelle einstellen. Einfach weil viele sagen, nee, ich krieg doch nicht die Kurve, das ist jetzt nicht nur temporär, sondern die Leute kommen wirklich nicht wieder oder nicht in dem Maße wieder, wie ich es gehofft hätte. Und dann wird es richtig hart. Sprich, das, was wir im Augenblick sehen, dass viel der Probleme in Kurzarbeit durch Kurzarbeit aufgefangen werden, also dass wir fast 10 Millionen Menschen haben, die weniger arbeiten können, weil das Unternehmen es einfach nicht schafft. Wir haben bisher ungefähr 600.000 mehr Arbeitslose. Das ist so die Bilanz der ersten 3 Monate dieser Krise. Die Sorge ist, dass sich das umkehren könnte, dass wir also viele, die heute in Kurzarbeit sind, arbeitslos werden würden. Und das ist nur eine der großen Sorgen, auf die wir uns gefasst machen müssen.
Aber gerade vor dem Hintergrund, also wenn Sie jetzt sagen, natürlich diese Insolvenz, die Aussetzung dieser Insolvenzantragspflicht ist schon sinnvoll, weil man damit natürlich den Unternehmen Spielraum gibt, gerade auf diese doch sehr merkwürdige, sehr ungewöhnliche, historisch einzigartige Situation zu reagieren. Nur gleichzeitig, wenn wir dann trotzdem damit rechnen, dass es eine Insolvenzwelle gibt, dann würde das doch wenigstens darauf hindeuten, dass ein großer Teil derer, die jetzt gerade keine Insolvenzanträge stellen, doch eben strukturell kaputt sind, sodass die dann eben auch trotzdem, wenn diese Insolvenzantragspflicht wiederkommt, vorausgesetzt das ist dann am 30. September auch wirklich so, dass die dann eben sich dann doch in die Insolvenz verabschieden.
Ja, wir werden viele Insolvenzen sehen und die große Frage ist natürlich, wie schnell erholt sich die Wirtschaft? Das ist letztlich die Schlüsselfrage. Wir sind in unseren Prognosen am DIW Berlin weniger optimistisch als viele andere. Wir rechnen in diesem Jahr, dass die Wirtschaft über 9% schrumpfen könnte und dass die auch sich im nächsten Jahr nicht erholen wird, also nur teilweise erholen wird, dass wir nächstes Jahr vielleicht 4-5% Wachstum haben werden, aber dass wir dann nochmal ein Jahr länger brauchen, also vielleicht Ende 2022 wieder auf dem Niveau sein könnten, wo wir Anfang des Jahres waren. Und das heißt ja konkret für viele Unternehmen, dass von den Einnahmen, von den Umsätzen her, es eben nicht wieder so sein wird wie vor einem halben Jahr noch. Und ein Unternehmen kann vielleicht 3 Monate überleben, kann vielleicht auch 5 Monate überleben. Aber wenn ihnen 30-40% der Umsätze fehlen, und zwar über 1 oder 2 Jahre, dann ist es für viele fast unmöglich zu überleben. Das ist der eine Grund. Also wie schnell erholt sich die Wirtschaft? Der zweite ist, dass sich natürlich Veränderungen in unserer Wirtschaft ergeben. Also wahrscheinlich werden die Leute auf die nächsten 2 oder 3 Jahre nicht wieder so weggehen in Bars, Cafés, Geschäfte, wie sie das bisher getan haben, weil sie vorsichtiger sind, weil sie sagen, möchte ich nicht, oder Reisen, alles das, was mit Reisen zu tun hat. Wir werden sehen, dass die Menschen eben nicht wieder so schnell in die Flugzeuge steigen und für einen Kurztrip mal hierhin oder mal dahin oder Geschäftsreisen sagen, nee, ich kann doch viel auch jetzt über Internet machen. Also wir werden eine strukturelle Veränderung in dem Verhalten von uns Menschen haben, von den Konsumenten, aber auch im Arbeitsleben. Und das heißt, viele Unternehmen, die daran hängen, die, selbst wenn die Wirtschaft sich wieder erholt hat, werden nie wieder auf einen grünen Zweig kommen. Das wird also eine starke strukturelle Veränderung unserer Wirtschaft erfordern und dazu führen. Und das heißt, auch aus der Perspektive werden viele Unternehmen es nicht überleben können. Und auch sowas muss natürlich erstmal eine Volkswirtschaft verkraften, so eine Strukturanpassung, ja, zu sagen, in den und den Branchen wird es nicht so schnell wieder bergauf gehen. Nehmen wir Tourismus, alles das, was mit Tourismus in Berlin zu tun hat. Ich glaube, wir dürfen nicht damit rechnen, dass wir wieder die Anzahl an Touristen in ein oder zwei Jahren sehen werden, wie das im letzten Jahr, 2019 der Fall war. Also das sind so strukturelle Veränderungen, die bedeuten, wir werden noch viele Jahre diese Strukturanpassung sehen. Das erfordert Flexibilität von Unternehmen. Das bedeutet für viele Beschäftigte, dass sie sich umorientieren müssen, dass sie einen Arbeitsplatz wechseln müssen. Also es hat für viele von uns Bürgerinnen und Bürger schon tiefgreifende Konsequenzen.
Nun ist es ja so, bei dem Infektionsgeschehen, wenn wir uns die Infektionswellen angucken, dann geht es ja immer darum, zu verhindern, dass das Infektionsgeschehen so zunimmt, dass es Krankenhauskapazitäten überfordert. Wie sieht es bei Insolvenzwellen aus? Was sind so Bruchstellen, potenzielle Überladungsmomente, die durch eine Insolvenzwelle, wie sie ja nun wirklich zu erwarten ist, uns drohen?
Ich glaube, es sind zwei kritische Bruchstellen, die durch diese Insolvenzen verursacht werden können. Einmal über Arbeitslosigkeit. Wir haben das in den USA gesehen. In den USA sind innerhalb von 4 Wochen im März, April 40 Millionen Amerikaner arbeitslos geworden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Amerikaner haben ungefähr einen viermal so großen Arbeitsmarkt, also viermal so viele Menschen. Das wäre so, als wären in Deutschland 10 Millionen Menschen arbeitslos geworden. Also all die, die auf Kurzarbeit gegangen sind, wären nicht auf Kurzarbeit gegangen, sondern hätten ihren Job verloren. Ja. Dann muss man überlegen, was macht das mit einem Land, mit einer Volkswirtschaft, aber auch mit einer Gesellschaft, wenn sie auf einmal 20% der Beschäftigten ohne Job haben. Das heißt, für viele nicht nur persönlich eine Tragödie, sondern auch, dass den Menschen das Einkommen komplett wegbricht, dass sie ja ein bisschen von dem Ersparten leben müssen, was sie haben müssen, aber was viele auch gar nicht haben, weil sie gar nicht sparen konnten oder nicht so viel sparen konnten. Dann haben sie so einen ganzen Domino-Effekt, dass Menschen dann auch ihre Kredite nicht mehr bedienen können, viele Dinge einfach nicht mehr leisten können oder machen können, die sie vorher machen können. Also es gibt einmal diese menschliche Dimension und dann, die natürlich dann über den Arbeitsmarkt und über den Konsum dann auch wieder die Wirtschaft trifft. Und das der zweite Bruchstelle, über die ich mir große Sorge mache, ist, dass diese realwirtschaftliche Krise zu einer Finanzkrise wird. Denn wenn ein Unternehmen pleite geht, dann kann es natürlich auch keinen Kredit mehr an die Bank bedienen. Und wenn die Banken ihre Kredite nicht zurückgezahlt bekommen, dann sind sie sehr schnell in der Schieflage. Und wir erinnern uns an die globale Finanzkrise 2008, 2009. Damals war das so, dass damals kam die Krise ja aus dem Finanzsystem und hat erst danach die Realwirtschaft betroffen. Also damals waren die Banken hatten ein Problem und konnten keine Kredite mehr an die Realwirtschaft vergeben. Und dann haben auch die Unternehmen gelitten, weil sie nicht mehr an Geld gekommen sind, um Vorleistungen einzukaufen, um Gelder zu bedienen temporär. Und jetzt ist es, oder ist die Sorge, dass wir jetzt den Mechanismus andersrum haben. Jetzt hat die Krise ja in der Realwirtschaft begonnen. Also Unternehmen, die schließen, Geschäfte, Bars, Restaurants, Reiseunternehmen und so weiter. Und die Sorge ist jetzt, dass sich das eben andersrum auf das Finanzsystem auswirken könnte. Die Banken also so große Schwierigkeiten haben, dass sie dann selber keine Kredite mehr vergeben können. Und dann kommt es wiederum zu einem solchen Domino-Effekt, zu einem Teufelskreis. Weil wenn Banken keine Kredite mehr vergeben, dann können Unternehmen auch nicht mehr investieren, dann können sie nicht wachsen, dann können sie auch Vorleistungen nicht beziehen. Und dann hätten sie eventuell im schlimmsten Falle nochmal eine zweite Insolvenzwelle. Nicht, weil Unternehmen unbedingt jetzt keine Kunden mehr haben und keine Umsätze mehr machen können, sondern weil sie einfach an keine Kredite mehr kommen können. Also das ist so eine zweite Bruchstelle, wo wir sehr aufpassen müssen. Wir wissen, in Europa und auch in Deutschland, unsere Banken haben Probleme, haben eigentlich zu wenig Eigenkapital in vielen Fällen, also zu wenig Puffer, wenn man das so nennen will, um sich gegen so eine Krise absichern zu können. Ist auch verständlich, niemand konnte mit einer solch unglaublich tiefen und harten Krise rechnen. Und meine zweite Sorge ist, dass wir eine Finanzkrise sehen könnten. Wie gesagt, ich hoffe, ich liege falsch. Ich hoffe, man kann das vermeiden, aber das muss man auf dem Schirm behalten.
Das ist natürlich das ist die wirtschaftliche Supernova. Also das wäre eine Kombination, also Massenarbeitslosigkeit und dann kombiniert mit einem in sich zusammenbrechenden Finanzsystem, da kann man dann wirklich nur noch zum Bunkerbau im eigenen Garten raten. Aber wie kann Politik auf sowas reagieren? Also gibt es Mechanismen, die noch nicht eingesetzt werden, oder sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo man einfach sagt, okay, wir haben alles getan, was wir können, und jetzt müssen wir hoffen?
Naja, die Politik kann und muss natürlich noch einiges tun, oder ja, im schlimmsten Fall kann noch einiges tun. Wir haben natürlich vor ein paar Wochen dieses Konjunkturpaket gesehen, das war schon ganz ordentlich. Im schlimmsten Falle wird eine Bundesregierung da nochmal nachlegen müssen. Das kann sie auch, also ist gar keine Frage. Wie gesagt, in einer solchen Krise haben sie eigentlich nur noch den Staat als letzte Instanz, der einigermaßen Schlimmeres verhindern kann und Stabilität gewährleisten kann. Und so bitter es ist, klar, in der Marktwirtschaft sagt man, wir wollen nicht, dass der Staat alles macht und jetzt auch noch irgendwie Unternehmen übernimmt und hier Geld noch und nöcher raushaut. Klar, natürlich will man das nicht, aber für mich ist das Interessante an dieser Krise, dass es wirklich zeigt, wenn es hart auf hart kommt, haben sie als letzte Instanz nur noch den Staat. Und die gute Botschaft, wie gesagt, ist, dass der deutsche Staat, wir gute staatliche Institutionen haben, einen Staat haben, der tiefe Taschen hat, wir ein gutes Sozialsystem haben, also gute soziale Absicherung haben. Klar kann man darüber einzelne Punkte kritisieren, gar keine Frage, aber wir haben einen starken Sozialstaat. Und also die kurze Antwort auf Ihre Frage ist, klar wird der Staat mehr tun müssen, einfach deshalb, weil viele Private auch bei den Unternehmen nicht wirklich handeln können. Wir sehen es selbst bei den großen Unternehmen wie Lufthansa, wie bei den Automobilherstellern, wo man realisiert, oh, selbst die, die so in guten Zeiten so glänzen und so tolle Gewinne machen und so erfolgreich sind, die kommen in einer solchen Krise sehr schnell an ihre Grenzen und rufen danach im Staat und sagen, bitte helft uns.
Dann lassen Sie uns mal nach Großbritannien und dann auch irgendwie wieder nach Deutschland schauen. Aktuell bin ich vertretungsweise einer der ARD-London-Korrespondenten, Corona bedingt allerdings aus Berlin. Bin quasi Korrespondent für London. Schon berufsbedingt gucke ich deswegen also gerade besonders auf Großbritannien. Dort haben jetzt zwei Ökonomen, die beim Think Tank Resolution Foundation arbeiten, im Rahmen einer Studie über die Reichtumsverteilung in Großbritannien auch einen sehr interessanten, wenn auch fürchterlich deprimierenden Effekt der Corona-Krise beleuchtet, nämlich, dass auch im Lockdown die Armen ärmer und die Reichen reicher werden. Die Logik der Argumentation ist dabei recht einfach nachzuvollziehen. Die beiden sagen, dass die Leute, die finanziell von der Krise und speziell vom Lockdown profitiert haben, die sind, die im Homeoffice genauso viel verdient haben wie vorher, aber dieses Geld wegen geschlossener Geschäfte und Restaurants nicht mehr im gleichen Maße ausgeben konnten wie bisher. Dieser Gruppe stehen die Menschen gegenüber, die während des Lockdown entlassen oder in den Zwangsurlaub geschickt wurden. Deren Einnahmen sind weggebrochen, sodass sie sich, um laufende Kosten decken zu können, verschulden mussten. Diese Studie betrachtet jetzt explizit Großbritannien. Würden Sie bei uns mit ähnlichen Effekten rechnen?
Ja, natürlich. Das sind Effekte, die in allen Ländern, fast allen Ländern zutreffen, dass die Menschen, die am härtesten getroffen sind, nun mal meistens Menschen sind, die auch vor der Krise schon eher geringe Einkommen hatten, auch geringere Qualifikation oder Bildung hatten, die Familien, also die viele andere Mitglieder in der Familie hatten, für die sie mitsorgen müssen. Und die sind natürlich in dieser Krise überall besonders hart getroffen. Und wenn Sie junge Familien nehmen, dann können vielleicht beide Eltern von zu Hause, selbst wenn sie das können, also wenn sie Homeoffice machen können, aber dann realisieren sie, aber ich muss ja irgendwie meine Kinder betreuen, versorgen. Und dann ist die Gefahr, dass viele von denen dann auch Arbeitszeit reduzieren müssen, weil sie können ja nicht irgendwie beide Eltern haben, die dann von 9 bis 5 da sitzen und die Kinder, die 2- oder 4-Jährigen, wer soll die denn betreuen, wenn die Großeltern auch nicht kommen dürfen und diese ganzen üblichen Unterstützungsnetzwerke gar nicht mehr verfügbar sind. Also das ist eine Dimension. Das zweite ist, was in Deutschland sicherlich noch mal stärker ist, Sie haben es angesprochen, viele, denen das Einkommen wegbricht, die nicht mehr genug haben, um die Miete zu zahlen und die Grundbedürfnisse, die müssen dann auf Ersparnisse, ihre Ersparnisse nutzen. Und da sehen wir, dass wir in Deutschland ungewöhnlich viele Menschen haben, die kein Erspartes haben. Wir haben ungefähr 40% der Deutschen, die nicht wirklich nennenswerte Ersparnisse haben. Und das ist extrem viel im internationalen Vergleich. Jetzt kann man sich darüber streiten, wieso haben wir in Deutschland eine so ungleiche Vermögensverteilung. Also bei uns haben die unteren 40% ungewöhnlich wenig, die oberen 10% ungewöhnlich viel. Wieso haben diese 40% so wenig? Das einer der Gründe ist, gut, hat was mit den Einkommen zu tun, dass viele eher im Niedriglohnbereich sind. Wir haben einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Bei uns in Deutschland arbeiten über 20%, also mehr als jede fünfte Beschäftigter arbeitet für weniger als knapp 11,90 Euro pro Stunde. Heißt, selbst vor der Krise, selbst mit voller Arbeitszeit, konnten die schon nichts sparen und mussten ihr Geld, was sie im Monat bekommen haben, komplett fürs Leben ausgeben. Das wird natürlich jetzt nochmal dramatischer, wenn die Menschen zusätzliche Kosten haben, beispielsweise durch die Kinder oder die 10 Millionen, die in Kurzarbeit gehen oder arbeitslos werden. Und das heißt im Umkehrschluss wieder, wenn sie eben keine eigenen Ersparnisse haben oder wenig haben, worauf sie sich verlassen können, dann wird natürlich die Abhängigkeit vom Sozialstaat noch mal größer. Dann ist die Frage sehr schnell da, so, ich brauche aber jetzt mehr. Wie kann der Staat mir helfen? Weil das war immer das implizite Versprechen. Ich kann und muss auch gar nicht so viel sparen, weil der Staat sichert mich ab. Und auch aus dem Grund ist jetzt der Sozialstaat natürlich in der Pflicht zu helfen.
Aber ich meine, Deutschland ist doch bekannt als das Land der Sparer. Ich meine, das ist doch ein Ruf, der uns international vorauseilt. Geht es da dann wirklich einfach um quasi die oberen 10.000 sparen und die darunter eben nicht?
Genau ist es, so ist es. Also das Mythos der Deutschen als Sparer, der trifft halt vielleicht auf eine Hälfte der Bevölkerung zu, aber auf die andere eben nicht. Und es ist nicht, dass viele Menschen in Deutschland nicht sparen wollen. Sie können es einfach nicht. Und das sind halt Familien, junge Familien, das sind, nehmen Sie Alleinerziehende, fast 90% davon Frauen, also Mütter, die besonders hart getroffen sind, weil sie sagen, ich würde gern mehr arbeiten, wenn ich denn könnte, aber ich habe die Kinderbetreuung gar nicht, das geht alles gar nicht und dann bekomme ich noch geringe Löhne, relativ viele Steuern und Abgaben vielleicht noch. Also wir haben schon hier ein Sozialsystem oder auch ein Arbeitsmarkt, der halt vielen Menschen nicht die Chance gibt, selber Vorsorge zu betreiben, sich abzusichern, indem sie was sparen, vielleicht auch kleinere Anschaffungen machen, wo sie dann auch die Möglichkeit haben, in der Krise dann etwas in Rücklage zu haben. Und das ist schon eine der Kehrseiten des starken Sozialstaates, dass Menschen sich halt zum einen sehr stark auf den Staat verlassen, zum zweiten, wie gesagt, wir auch im Arbeitsmarkt eine relativ große Ungleichheit haben, sodass viele das gar nicht können.
Heißt das aber dann effektiv, wir können neben der Welle an Unternehmensinsolvenzen auch mit einer Welle von Privatinsolvenzen rechnen?
Das ist die Befürchtung. Wir haben in Deutschland doch eine ganze Reihe von Menschen, die auch Schulden haben. Wir haben mehr als 10%, also mehr als jeder Zehnte in Deutschland hat mehr Schulden als Vermögen. Also jemand, der einen Kleinkredit aufnimmt, sagt hier, ich habe eine Verbindlichkeit, das muss ich noch irgendwie einen Kredit bedienen, habe aber vielleicht noch ein sechs Jahre altes Auto im Gegenzug, das ich jetzt verkaufen müsste, um diesen Kredit zu bedienen, kann das vielleicht gar nicht. Also die Tatsache, dass wir ja doch einige haben, die privat überschuldet sind, heißt auch, es könnte sein, dass wir mehr private Insolvenzen haben. Das ist sicherlich im Vergleich zu den USA und Großbritannien, wo wir eben drüber gesprochen haben, weniger das Problem. Dort ist die private Verschuldung von einigen Haushalten dann doch nochmal stärker. Das ist leichter, sich auch zu verschulden. Aber auch in Deutschland könnte das ein Problem werden.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen Sie, was Sie hier gerade hören? Genau, einen Podcast. Aber vielleicht gibt es ja in Ihrem Umfeld bemitleidenswerte Menschen, die sich mit dem Phänomen Podcast bisher nicht beschäftigt haben, die sich ihm noch nicht geöffnet haben. Helfen Sie diesen Menschen. Sagen Sie ihnen, dass Sie diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen hören und gerne auch abonnieren können. Und falls Sie oder die von Ihnen neu geworbenen Podcast-Hörer eine Frage oder Anregung für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.